Hallo, mein Name ist Thomas J. Pucher und ich bin Vorstand bei falconcrest.org. Wir haben heute den 4. Dezember 2021 und feiern den 40. Jahrestag der Premiere der Serie. Nehmen Sie sich ein Glas Wein, am besten eines von Falcon Crest, wenn Sie das Glück haben, eine dieser Flaschen zu besitzen, und sehen Sie sich die erste Folge mit mir an. Ich werde Sie durch das Haus der Väter begleiten. Übrigens, bevor wir anfangen, Sie können im Prinzip unsere Rubrik hinter den Kulissen auf der Website wie einen Kommentar benutzen, während Sie sich jede Folge ansehen. Was ich heute hier mit der ersten Folge machen werde, ist, ich streue hier und da einige Details ein, die nicht auf der Website stehen, und ich werde mich auch bemühen, dem Ganzen eine etwas persönlichere Note zu verleihen. Also legen Sie jetzt Ihre DVD von Warner Home Video ein und regulieren Sie Lautstärke ein bisschen nach unten. Ich sage Ihnen dann, wenn Sie den Startknopf drücken sollen, damit Sie meinen Kommentar anhören können, während die Folge abspielt. Noch ein Hinweis: Wenn Ihre DVD keine Vorschau vor dem Vorspann beinhaltet, das ist insbesondere in der deutschen Fassung so, dann starten Sie das Abspielen der Folge bitte erst, sobald ich im Kommentar den Vorspann erwähne. Ansonsten, wenn Sie die Vorschau dabei haben, dann drücken Sie auf den Startknopf, und zwar jetzt. Also wir sehen hier die Vorschau darauf, was passieren wird, und bekommen schon einen Eindruck von der zentralen Storyline, diesem mysteriösen Todesfall, während die anderen Handlungsstränge in dieser ersten Staffel ja episodisch abgeschlossen sind. Und die grundlegende Basis für diesen zweiten Pilotfilm, wenn man so will, ist anders als The Vintage Years, der erste Pilotfilm. Dieser Vorläufer wurde ja nur einem Auswahlpublikum präsentiert und dann umgestaltet zur Folge 4. Der Vorspann. Hier haben wir Aufnahmen aus dem Napa Valley, das in der Serie Tuscany Valley heißt und benannt ist nach der berühmten Toskana in Italien, woher einige Teile von Earl Hamners Familie stammen. Hier ist das viktorianische Herrenhaus und natürlich das Logo, das wirklich zu einem Wahrzeichen der Serie wurde und von Lorimars Abteilung für Grafikgestaltung in ganz kurzer Zeit erstellt wurde. Dieses ganz charakteristische Thema, die Titelmusik von Bill Conti ist im Hintergrund hier, ganz außerordentlich elegant und eine Hommage an klassische Musik, ganz so wie Earl Hamner das beauftragt hat, als er Bill Conti engagiert hat. Die Titelmusik hat einige Elemente, die ein bisschen an Teile aus der Oper Tosca erinnern. Und diese Konstruktion der Musik ist ähnlich, wie Conti das schon im Jahr zuvor bei Dynasty, also Denver Clan, gemacht hat. Nämlich mit einem Hauptmotiv, das durch so eine Brücke sozusagen, so ein Mittelteil unterbrochen wird. Und hier ist die Einblendung für Earl Hamner, meinen alten Freund, der auch die Waltons erfunden hat. Und zwar auf der Basis seines eigenen Lebens. Earl hat immer ein bisschen Witze gemacht, dass er die Gans war, die goldenen Eier für Lorimar gelegt hat. Hier schauen Sie sich am besten mal das Bleiglasfenster über dem Eingang der Kellerei an bei Spring Mountain. Man kann in den späteren Nahaufnahmen in dieser Staffel sehen, dass die Aufschrift Spring Mountain überdeckt wurde von den Requisiteuren mit der Aufschrift Falcon Crest Winery. Die Innenaufnahmen der Kellerei sind woanders. Das ist die frühere Brookside Winery in dem ehemaligen Village of Gusty im Großraum von Los Angeles, heute Ontario, California. Das ganze Gebiet wurde neu erschlossen und ist inzwischen vom Flughafen von Ontario umgeben und einer Reihe von gewerblichen Gebäuden. Also das ist keine Kellerei mehr. Die alten Steingebäude stehen zwar noch, aber sind ziemlich runtergekommen. Wir haben, wenn Sie das interessiert, ganz viele Informationen darüber in unserem Reiseführer. Ja, Margaret Ladd, die in dieser Anfangsszene auftritt, sollte eigentlich nur in 5 Episoden dabei sein, aber man hat sie behalten, weil die Zuschauer sie so sehr mochten und Emma war auch Earls Lieblingsfigur. Es blieb so ein bisschen im Dunkeln, was mit ihr eigentlich schiefgelaufen ist oder was mit ihr nicht in Ordnung war. Wir hören ja dann später in der Serie, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten beim Lernen hatte, aber eigentlich nicht zurückgeblieben war. Earl hat in der Bible, also das ist das Grobkonzept für die Serie, niedergelegt, dass sie nicht gestillt werden konnte von ihrer Mutter und hatte auch einige Andeutungen gemacht, dass sie möglicherweise das Opfer einer inzestuösen Beziehung oder eines Missbrauchs innerhalb der Familie gewesen sein könnte. Aber dieses Thema war offensichtlich für die damalige Zeit viel zu heiß. Deswegen haben diese Elemente gar keinen Eingang in die Endversion gefunden und blieben nur in ihrer ursprünglichen Rollenbeschreibung für die Autoren. Also jedenfalls hatte Emma Probleme und auf der anderen Seite erschien sie aber manchmal so die einzige Person auf Falcon Crest, die geistig intakt war, hatte man den Eindruck. Vor allem gab es ja diese vielen Szenen, wenn sie diejenige war, die einfach die Wahrheit gesprochen hat, ganz so wie ein unschuldiges Kind in diesen dunklen, in dieser dunklen Familie, in der ganz viele wie reißende Bestien zueinander waren. Das Interessante ist, dass nach dem ursprünglichen Konzept Emma am Ende der Folge 7 sterben sollte, und zwar beim Feuer im Quellenhaus. Das ist eine Storyline, die man später umgemünzt hat auf Julia am Ende von Staffel 3 und ihren vermeintlichen Tod. Garner Simmons hatte diese Idee, aber das wurde geändert, weil CBS und Lorimar Margaret behalten wollten. Ganz viel über diese Hintergrundinformationen finden Sie in unserer Clubmagazin-Reihe Die Geheimnisse um Falcon Crest. Auch hier ist Robert Foxworth. Chase Gioberti wurde ja umbesetzt, nachdem er im Pilotfilm von Clue Gulager verkörpert wurde, und im Vorsprechen im Studio waren noch Gary Conway, Stephen Hirsch und Van Williams für die Rolle, also damals Stars ihrer Zeit. Die meisten waren zu alt, es gab noch ein paar andere wie Adam West, Batman, von dem die Produzenten allerdings dachten, dass er zu wenig Zug hätte, und Jed Allen, der später C.C. Capwell in Santa Barbara, also California Clan, wurde, John Cypher und Donald May, der letztlich Bradford Linton in Staffel 4 spielte. In dieser Szene sehen wir hier die großartige Jane Wyman. Die Produzenten hatten ja auch Barbara Stanwyck als Angie im Auge oder Alice Faye, Dorothy McGuire und Dorothy Malone. Und auch Anne Baxter, die später dann der Star von Arthur Haleys Serie Hotel wurde, also 2 Jahre später. Billy Moses sehen wir hier, das ist einer der ursprünglichen Schauspieler, die schon in The Vintage Years auftraten, und er hat ja eine ganz großartige Karriere gemacht. Vorgesprochen für die Rolle von Cole haben auch Brian Kerwin, Chip Fry, Lawrence Law, Michael O'Leary und Ethan Wayne. Und Michael Sabatino, das ist interessant, der wurde nicht mehr eingeladen nach seinem ersten Vorsprechen, aber hat dann im Jahr darauf die Rolle von Chip Roberts oder Tony Finnis in Knots Landing, also Unter der Sonne Kaliforniens, erhalten. Ja, und hier in dieser Szene wird das Geheimnis oder dieses Mysterium um Jasons Tod angeleiert. So sehr ich die großartige Struktur und das ursprüngliche Konzept, das Earl Hamner entwickelt hat, auch mochte. Die Basis für all diese wunderbaren Charaktere und ihre komplexen Hintergrundgeschichten fand ich immer, dass The Vintage Years einfach nicht den richtigen Ton getroffen hat. Es war zu dunkel und zu eindimensional. Diese ganze Idee, das so zu überarbeiten für diesen Pilotfilm, war von Bob McCullough. Und er hat wirklich eine ganz unglaubliche Arbeit geleistet. Er hat diese Episode geschrieben, wurde dann auch der überwachende Produzent in Staffel 2 und war in den ersten 3 Jahren der Hauptautor und hat diese ganz hervorragende Arbeit abgeliefert, in der Art eines Krimis, um herauszufinden während der ersten Staffel, wie man die Leute überführen kann, die hier am Werk waren. Die wunderbare Susan Sullivan sehen wir hier. Sie hat die Rolle ja von Samantha Agger übernommen, die im Vorläufer Maggie gespielt hat. Auch hier gab es natürlich ein Vorsprechen mit relativ unbekannten Schauspielerinnen, die vorher in ein paar Lorimar-Serien zugange waren, nämlich Stephanie Braxton und Corinne Camacho-Michaels. Die Produzenten haben Marion McCargo Bell nicht mehr eingeladen. Das ist Billy Moses' Mutter, die später die Mutter von Morgan Fairchilds Figur verkörpert hat. Und es gab auch noch andere, Joanna Patette, die Janet Baines in Nuts Landing später wurde, Julie Sommers, die später Julie March in Matlock gespielt hat, und Marge Ducey. Und ganz interessant, Joanna Cassidy hat sich auch zunächst interessiert, die hat ja in Staffel 2 dann Catherine Demery gespielt, aber die hat das Vorsprechen selbst abgesagt. Wir sehen hier zum ersten Mal das Innere des Herrenhauses von Falcon Crest. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie die wirkliche Villa Mira Valley bei Spring Mountain, also einem der Hauptdrehorte außerhalb von St. Helena im Napa Valley. Und diese Innenräume wurden aufgebaut in Atelier 1 bei Warner Brothers, einem Atelier, das ursprünglich für die Kathedralenszene in The Prince and the Pauper 1941 errichtet wurde. Und dieses riesige Atelier gab natürlich den Set-Designern einen großen Spielraum, sodass sie also auch diese drei Stufen von dem Eingang ins Foyer konstruieren konnten, um dem Ganzen architektonisch ein paar unterschiedliche Höhen zu verleihen. Abby Dalton, Julia war ja im Pilotfilm noch Dorcas. Earl hat immer gesagt, dass das da, wo er herkommt, aus den Südstaaten, kein ungewöhnlicher Name war, aber CBS hat es nicht gefallen und deswegen haben sie das abgeändert. Aus Angelas Anspielung gerade eben können wir schon sehen, dass Julia so die Tendenz hat zu trinken, wobei ihr Alkoholismus etwas ist, das eher Andeutungen nur findet. Aber wir bekommen schon den Eindruck, mit Julia gibt es auch gewisse Probleme. Hier diese Straße, angeblich in New York, ist natürlich im Studio. Das ist Brownstone Street auf dem Gelände der Burbank Studios. Heute heißt das Ashley Boulevard bei Warner Brothers. Die Burbank Studios oder kurz TBS waren damals ein Joint Venture von Warner Brothers und Columbia Pictures. Und als Warner Brothers dann 1989 Lorimar gekauft hat, wurden diese Studios, also TBS, aufgelöst. Und die Studios heißen seither wieder Warner Brothers Studios. Der Band 4 unseres Falcon Crest Reiseführers beschäftigt sich mit den Studios, in denen die Serie gefilmt wurde, und beinhaltet auch ganz viel an historischen Informationen, sowohl über Warner Brothers Studios, wo die Serie zwischen Staffeln 1 und 3 gefilmt wurde, und dann auch über CBS Studio Center in Studio City, wo die Staffeln 4 bis 9 gedreht wurden. Diese erste Szene hier mit der ganzen Gioberti-Familie, in der bekommen wir so eine gewisse Vorstellung, dass diese Familie doch sehr dysfunktional ist, weil Chase so häufig abwesend ist aufgrund seiner Tätigkeit als Pilot. Und ja, das ist diese Dysfunktionalität ist der eigentliche Grund, warum sie ins Tuscany Valley am Ende dieser Pilotfolge ziehen werden, weil sie einfach wollen, dass die Familie wieder funktioniert. Jetzt hier in der Szene von Chase's und Maggies Ankunft im Tuscany Valley ist es ganz wundervoll gelungen, wie Bill Conti die Titelmusik perfekt auf diese großartigen visuellen Eindrücke abgestimmt hat, um uns zu zeigen, wo die Handlung angesiedelt ist. Hier über die Brücke in San Francisco, über die Golden Gate Bridge fährt die Limousine, hier durch das Napa Valley, das ist Oak Knoll Avenue im Napa Valley. Und dann sehen wir gleich das Tor zu Falcon Crest, das ist eine Requisite, die aus Glasfaser und Plastik besteht und auf der Zufahrt, die von Walnussbäumen gesäumt ist, von Stag's Leap Winery, dem anderen großen Drehort im Napa Valley, aufgestellt wurde. Nämlich dort wurde im Wesentlichen das Gioberti Estate, also der Gründerweingarten, gedreht. Und hier ist das so zusammengeschnitten, dass man den Eindruck hat, dass das Tor einerseits und die Kellerei und das viktorianische Herrenhaus andererseits ganz nahe beieinander ist. Während es in Wirklichkeit aber 10 oder 15 Meilen auseinander liegt. Da sehen wir dieses Herrenhaus. So, da ist Lorenzo Lamas. Der hatte ja diesen lustigen Rollennamen. Earl hat wirklich eine großartige Art von Humor, comes on, wenn man das Englisch anders ausspricht oder zerlegt, dann hieße das comes on. Das ist Earls lustige Art gewesen. Ja, für die Rolle von Lance haben Jeffrey Byron und Steve Dubay vorgesprochen, aber Lorenzo war natürlich ein ganz großartiger Widersacher zu Billy Moses, der Dunkle im Vergleich zu dem Blonden, und Lorenzo hatte wahnsinnig gute Chemie mit Jane Wyman und hatte auch für Lorimar vorher in Secrets of Midland Heights gearbeitet. Wir hatten gerade Chow Lee gesehen, Chow Lee Chi, unser alter Freund, ein unglaublich talentierter und unglaublich intelligenter Mann mit mehreren Uni-Abschlüssen in Kunst, Philosophie, Sport. Er hat uns dankenswerterweise all seine Produktionsunterlagen, alle Drehbücher zur Verfügung gestellt und unsere Bibliothek, die wir nach ihm benannt haben, unsere virtuelle Bibliothek, steht ja unseren Mitgliedern zur Verfügung. Und wir werden immer dankbar sein dafür, dass er uns so sehr geholfen hat, das Erbe von Falcon Crest, das kulturelle Erbe von Falcon Crest zu bewahren. Der Familienfriedhof der Gioberti's ist eine weitere Location im Wine Country. Das ist Candy Family Winery heutzutage in Kenwood im Sonoma Valley. Und die frühen Episoden einer jeden Saison haben ja ganz viele Szenen beinhaltet, die in Nordkalifornien gedreht wurden. Im Gegensatz zu der üblichen 30-Meilen-Zone, die so um die Filmstudios im Großraum Los Angeles oft für Dreharbeiten benutzt wird und die natürlich in den späteren Folgen dann immer auch zum Einsatz kam. Diese Produktionsgewohnheit war ja ein besonderes Kennzeichen von Falcon Crest, zumindest bis zum Ende der 7. Staffel. Das war das Jahr, in dem zuletzt im Weinanbaugebiet gedreht wurde. Und es ist ja bekannt, dass die Staffeln 8 und 9 an einem zusammengestrichenen Budget leider gelitten haben. Die Grabsteine, die man hier sieht, sind Requisiten aus Styropor, Glasfaser oder Plastik und nur so zurechtgemacht, dass sie wie Stein aussehen. Und die wurden natürlich während der ganzen Serie für verschiedenste Zwecke wieder benutzt. Die Núñez-Familie kommt jetzt ins Bild. Hier ist Nick Ramos als Gus, Gustavo Felice Núñez hieß er im ursprünglichen Grobkonzept. Und das wurde einfach abgekürzt zu Gus bereits im Vorläufer und hier in der Endversion der Serie. Val de Vargas hat auch noch vorgesprochen für diese Rolle. Silvana Gallardo als Alicia. Für sie hatte übrigens auch noch Victoria Racimo vorgesprochen, die dann später als Corinne Powers diese Gefängniswärterin besetzt wurde, die Julias Leben ganz furchtbar beeinträchtigt hat in Staffel 3. Mario Marcellino oder wie er im bürgerlichen Leben heißt, Professor Mario Padilla, der ist ein ganz großartiger Schauspieler, der vor allem mit Jamie Rose eine hervorragende Chemie hatte. Und es war eigentlich sehr überraschend, dass er als 19-jähriger Mario hier besetzt wurde, weil er zu dem Zeitpunkt 32 war. Aber man sieht ja, er sah unglaublich jung aus für sein Alter und er sieht auch immer noch ganz fantastisch aus. Er wird einfach nicht älter. Jamie Rose hier, sie wurde auch aus dem ursprünglichen Pilotfilm beibehalten. Das ist ganz lustig, als mein Partner im Vorstand, Sascha Kurz, und ich Jamie interviewt haben für unsere Magazinreihe Falcon Cresters erzählen alles, hat uns Jamie erzählt, dass als Samantha Eggar nach dem Pilotfilm nicht mehr weiter beschäftigt wurde, sie auch gedacht hätte, das wäre es für sie auch gewesen. Denn sie hatte diese Vorstellung, dass sie in erster Linie deswegen für die Rolle besetzt wurde, weil sie Samantha Eggar ähnlich war. Also Sie wissen schon, mit den roten Haaren und so. Und jedenfalls dachte sie, dass Lorimar eher Heather Locklear engagieren würde, die vorher ohne Erfolg sich um die Rolle der Vicky beworben hat, weil Heather ja viel mehr wie Susan Sullivans Tochter ausgesehen hätte. Also jedenfalls hat man Heather nicht mehr eingeladen und Heather ist ja dann zu Dynasty, also zum Denver Clan gegangen, ungefähr zur gleichen Zeit. Janine Turner war übrigens noch eine weitere, die sich um die Rolle der Vicky beworben hat. Aber Jamie wurde behalten. Wir sehen jetzt gleich einen Mitarbeiter eines Catering Service, der hier etwas serviert mit einem Schnurrbart. Der hier ist es, das ist Gordon Hodgins. Das ist einer der Statisten und Lichtdouble, die während der ersten 7 Staffeln bei Falcon Crest dabei waren. Und vor allem in den ersten 3 oder 4 Jahren ist er, naja, fast in jeder zweiten Episode ganz häufig in unterschiedlichen Rollen. Der Schnurrbart in dieser Rolle hier ist übrigens falsch, der ist angeklebt. In der nächsten Szene in New York ist er dann ganz unterschiedlich zurechtgemacht und läuft im Hintergrund durch die Polizeistation in New York. Ich werde darauf noch aufmerksam machen. Wir haben ja schon vorhin ein bisschen über Abby Daltons Figur gesprochen. Es ist ganz interessant, weil ich überhaupt keine Informationen darüber finden konnte, wer sich sonst noch für die Rolle beworben hat, als ich die Unterlagen des Besetzungskomitees durchgesehen habe. Und es scheint so, dass sie für die Rolle der Julia überhaupt kein Vorsprechen durchgeführt haben, was sehr ungewöhnlich ist. Die einzige Notiz, die ich zur Besetzung finden konnte, war in den Unterlagen von Mac Harding, also dem Produzenten. Und er hatte sich überlegt, dass für die Rolle Kathleen Widows in Betracht kommen könnte. Aber es scheint, dass das Besetzungskomitee nie irgendjemand zu einem Vorsprechen eingeladen hat. Also sie wollten offensichtlich Abby von Anfang an. Die war ja damals in den USA sehr bekannt und sie kam auch mit Earl super gut aus. Also hier ist die Polizeistation, die ich vorhin erwähnt habe. Und jetzt, wenn man in den Hintergrund guckt, dann wird hier läuft Gordon Hudgins durchs Bild, blau gekleidet. Und wenn man ihn nicht kennt oder nicht gut kennt, dann würde man gar nicht bemerken, dass das die gleiche Person ist wie in der vorherigen Szene, in der diesen Catering-Mitarbeiter bei Jasons Trauerfeier gespielt hat. Hier sehen wir jetzt diese alte Taschenuhr mit dem Wappen von Falcon Crest. Das ist eine ganz großartige Requisite. Es ist ja so, dass im Filmgeschäft die Requisiten natürlich für andere Produktionen weiter benutzt werden, es sei denn, sie sind ganz spezifisch angefertigt oder besonders angepasst für eine bestimmte Produktion, was natürlich jetzt mit diesem Stück hier der Fall war. Leider weiß ich nicht, was aus diesem Teil geworden ist. Schade. Mel Ferrer. Das ist auch ganz interessant. Die Figur des Philip Erickson war eine Hinzufügung in letzter Minute. Auch das war die Idee von Bob McCullough. Und zwar vor allem deswegen, weil es ja diese komplexen Klauseln und Bestimmungen im Testament von Jasper Gioberti gibt. Bob hatte das Gefühl, dass ein Rechtsanwalt in der Szene erforderlich ist, um zu erklären, wie es sich mit diesen ganzen rechtlichen Details in Bezug auf die Erbschaft und auch die Testamentsnachträge von Jasper Gioberti verhält. Man muss dazu wissen, Bob ist originär kein Drehbuchautor gewesen, sondern hat Jura studiert. Er hat einen Abschluss in Jura. Und ich denke, dass seine ursprüngliche berufliche Tätigkeit sich hier niedergeschlagen hat in seinem Schreibwerk, in seinem Ausarbeiten der Drehbücher, weswegen es auch in den ersten 3 Staffeln diese vielen Prozesse und rechtlichen Auseinandersetzungen, Konflikte gibt. Dieser mögliche Verlust von Angies Erbschaft aufgrund der Komplexität von Jaspers Testament für den Fall, dass man rausfinden sollte, wie Jason wirklich gestorben ist, das verschafft dieser zentralen Storyline noch eine ganz andere Dimension. Also über all diese Fragen hinaus, wie Schuld und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Also ich denke, dass aus dieser Perspektive heraus der ganze Beginn der Serie noch viel komplexer geworden ist im Vergleich zum Vorläufer. Bob ist ein unglaublich gründlicher, hochakkurater Drehbuchautor, sehr umsichtig. Und seine Herangehensweise an die Serie war mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit für das Detail. Ich bin ja selbst Jurist und ich finde mich da in gewisser Weise wieder. Also es ist, wir sind so ein bisschen verwandte Seelen, Bob und ich. Jane Wyman ist ganz großartig hier, wie immer natürlich. Und es ist ganz perfekt, dass die Zuschauer ja schon wissen, was Angela gemacht hat, um Emmas Spuren an der Beteiligung von Jasons Tod zu verwischen. Und wir als Publikum wissen natürlich, was sie getan hat und auch von ihren Motiven. Aber sie ist so süß zu Chase und Maggie. Das ist wie die Katze, die nur auf den richtigen Moment wartet, um den Kanarienvogel zu verschlingen. Hier haben wir das Schlafzimmerset, diese Kulisse. Das ist auch eine ganz interessante Story. Denn das ist ein Beispiel dafür, wie die Filmindustrie arbeitet, mit welchen Tricks sie vorgeht. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es budgetmäßig immer knapp ist. Die Architekten hier, die Set-Konstrukteure, haben nur ein einziges Schlafzimmerset für das gesamte viktorianische Herrenhaus für die ersten 4 Staffeln gebaut. Und das wurde permanent wiederverwendet für die unterschiedlichsten Zwecke. Das bestand aus verschiebbaren Wandelementen, die man sehr leicht umarrangieren und austauschen konnte. Zum Beispiel gab es so eine Fenstereinheit und eine Kamineinheit, die gleichen Ausmaße hatten. Somit konnte man also die Anordnung einfach umtauschen. Und das Umgestalten eines solchen Sets, also einfach durch Neumöblierung, durch anderen Anstrich oder durch eine andere Tapete, das wurde manchmal sogar während einer Folge mehrfach gemacht. In dieser Szene sehen wir von diesem Schlafzimmer ganz, ganz wenig. Hier ist es ja das Gästezimmer in dieser Folge und später wurde es dann oft umgestaltet als Lances oder als Julias Schlafzimmer. Und man hat dann oft hinter der Tür, die hier Zugang zum Zimmer gewährt, ein Badezimmer fingiert, einfach angedeutet, indem man dahinter einen Waschtisch aufgestellt hat. Wenn das Zimmer ein anderes Schlafzimmer darstellen sollte, dann hat man beispielsweise auch einfach die Anordnung des Betts geändert und hat es an die gegenüberliegende Wand gestellt oder ganz ähnliche Dinge durchgeführt. Für unsere Mitglieder haben wir einen Bereich auf der Website mit Grundrissen, die auch all diese Umdekorationen dieses Sets beinhalten. Und dieses Set wurde ja nicht nur als Schlafzimmer eingesetzt, sondern auch als verschiedene Büros. Hier sehen wir jetzt den Flur im Obergeschoss. Das ist nicht ganz genauso gebaut wie die echte Villa Mira Valley von Spring Mountain, aber vom Grundsatz her wird das Raumklima ganz gut eingefangen. Und was wir hier übrigens sehen, diese Tür, dahinter liegt das Schlafzimmer gar nicht, sondern dahinter ist eigentlich die Außenmauer des Ateliers. Also das war auf einer anderen Stelle aufgebaut, das Schlafzimmer. Das ist alles Illusion. Und obwohl Atelier 1 sehr, sehr hoch war, wurden die oberen Stockwerke des Herrenhauses natürlich nicht tatsächlich über den anderen Räumen aufgebaut, sondern es wird alles in den Filmstudios immer am Boden aufgebaut. Das war auch der Fall hier mit Emmas Dachstudio, das separat in Atelier 19 bei Warner Brothers aufgebaut wurde. Es ist ein bisschen schade, dass dieses Dachstudio-Set dann nach den frühen Episoden der Staffel 2 verschwunden ist und nicht mehr benutzt wurde. Hier sind wir wieder im wunderbaren Napa Valley, hier am Anfang bei Spring Mountain. Da sehen wir Haus und Pool. Und hier nach dem Schnitt sind wir bei Stag's Leap Winery. Das Haus von Stag's Leap, also Stag's Leap Manor, ist ja dieses burgartige Gioberti-Haus, gebaut aus Sandstein. Wir haben hier diese Sandstein-Pergola. Da ist in Wirklichkeit ein Pool, den man in der Serie leider nie sieht. Ja, und hier ist das Gioberti-Haus in all seiner Pracht. Wir sehen jetzt gleich die Tür. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Sowohl die Tür als auch das Esszimmerfenster wurden hier von den Requisiteuren besonders ausgestattet. Im Esszimmerfenster wurde das Originalwappen, das sich im Haus befindet, hier mit einem Wappen von Falconcrest überdeckt. Und hier sehen wir auch in der Tür, die ganze Tür ist eine Requisite, das Logo von Falconcrest. Das haben die Requisiteure ganz fabelhaft gemacht. Diese Tür öffnet zur anderen Seite, also es ist im realen Leben, wenn die echte Tür von Stag's Leap hier drin hängt, dann sind die Scharniere an der anderen Seite angebracht. Aber das Logo hier anzubringen war ganz großartig von den Set-Designern. Im Gioberti-Haus selbst, da befinden wir uns wieder in Atelier 19 bei Warner Brothers. Im Gegensatz zu Angelas Haus, also dem Herrenhaus, sind die Innenräume des Gioberti-Hauses komplett anders als der Zuschnitt von Stag's Leap Manor. Also der Grundriss entspricht dem überhaupt nicht. Die Set-Designer haben hier allerdings eine ganz großartige Arbeit abgeliefert, denn sie haben es geschafft, hier den Eindruck zu vermitteln eines rustikalen Hauses, was ja vor allem zum Ausdruck kommt durch dieses Sichtmauerwerk. Und der offene Zuschnitt wirkt einladend, also wie ein richtiges Heim für eine Familie. Das Interessante ist, dass wir in der Serie nie sehen, was sich hinter der Tür neben der Treppe befindet. Natürlich finden wir noch später in der Serie heraus, dass diese Tür irgendwie zur Kellertreppe führt. Aber es ist ja allein schon von den Dimensionen des Hauses relativ offensichtlich, dass sich dahinter noch was anderes befinden muss. Und es ergibt sich im Übrigen auch daraus, dass ja von außen auf der Westveranda eine bodentiefe Tür, eine Terrassentür zu sehen ist, die man innen nicht sieht. Also es müssen irgendwelche Räume hinter dieser merkwürdigen Tür neben der Treppe liegen. Wir erfahren ja auch später im Laufe der ersten Staffel, nämlich in Folge 11 noch, von einem Geheimzimmer im ersten Stock. Also vielleicht hat Arch Bacon, der für dieses Set verantwortlich war und es designt hat, auch den Plan gehabt, alles so ein bisschen im Dunkeln zu lassen und das Haus etwas mysteriös erscheinen zu lassen. Aber das lässt sich schwer rausfinden. Das ist sicherlich eine Frage, die man vielleicht noch irgendwann mal klären könnte, wenn man mehr Unterlagen über die Architektur der Kulissengestaltung bekäme. Wir haben da ja einiges inzwischen herausgefunden und auch auf die Website eingestellt, aber diese Frage konnten wir bislang leider noch nicht klären. Hier sehen wir nochmal die Tür von Stag's Leap von außen, also eben nicht die echte, sondern die, die man dann eingehängt hat, immer wenn man im Napa Valley gedreht hat. Man hat also die echte ausgetauscht gegen diese Requisitentür. Hier sehen wir die Weinkellerei von Falconcrest, jetzt erstmals bei Tageslicht, das ist wieder Spring Mountain. Im Inneren dieser Fasskeller, das ist die historische Kellerei von Stag's Leap. Also die Produzenten schneiden das immer so zusammen, wie sie das gerade brauchen und wie es sich auch für den Drehplan gut ergibt. Oder wenn sie meinen, dass die Innenräume nicht so günstig sind, dann suchen sie sich eben einen anderen Innenort zum Drehen. Villa Mira Valley von Spring Mountain, also das Herrenhaus, stammt von 1885. Das ist ein Meisterwerk viktorianische Architektur. Es ist ganz majestätisch. Entworfen wurde es übrigens von einem deutschen Architekten, von Albert Schröpfer, für einen Mann namens Tiburcio Parrott. Das war also der erste Eigentümer. Die Initialen von Tiburcio Parrott, also TP, sind in dem Bleiglasfenster über der Eingangstür sichtbar. Und wir haben auch eine ganze Menge von historischen Informationen über Villa Miravalle in unserem Reiseführer. Spring Mountain ist inzwischen übrigens geöffnet für Touren. Also man kann einen Termin vereinbaren und eine Weinprobe machen und sich das Weingut anschauen. Die Szene hier in, vor dem Herrenhaus ist eine Kombination von verschiedenen Einstellungen. Wir haben zwar nie herausgefunden, was der eigentliche Grund war, aber die Filmcrew hatte offensichtlich nicht genügend Film am Drehort selber angefertigt. Also man macht ja immer eine Totale und dann macht man Einzelbilder für die einzelnen Darsteller, meist in Nahaufnahmen. Und man sieht hier relativ dichte Bepflanzung, also Büsche im Hintergrund in einigen der Nahaufnahmen. Und das fällt besonders bei Susan Sullivan auf und dann auch bei Lorenzo. Das sind später angefertigte Wiederholungsaufnahmen, die man im Studio gemacht hat. Jetzt sieht man es hier, diese obeliskartige Statue, die neben bzw. hinter Susan steht, die hat man dann einfach im Studio auch wieder aufgestellt, um den Eindruck zu erwecken, dass das vor dem Herrenhaus war. Aber natürlich ist diese Aufnahme mit diesen Büschen, die man da einfach ins Studio gekarrt hat, natürlich nicht wirklich vor dem Herrenhaus entstanden. Hier sehen wir Angeles Mercedes. Das ist auch eine lustige Geschichte. Chao Li hat uns erzählt, man hat ihn beim Vorstellungsgespräch gefragt, ob er den Auto fahren könne. Und er sagte, ja, kein Problem. Das Erste, was dann passiert ist, als sie auf Spring Mountain Außendrehs gemacht haben, er ist um die Kurve gefahren und blieb irgendwo mit dem Fahrzeug hängen und hat es verschrammt, was ihm super peinlich war. Lorimar hat das Fahrzeug repariert und es war schnell vergessen, aber es ist eine lustige Geschichte und er hatte sich also schon Sorgen gemacht, dass das vielleicht das Aus für seine Figur wäre, aber wie wir alle wissen, Charlie blieb ja glücklicherweise bei der Serie, trotz dieses kleinen Fauxpas am Anfang. Also hier sehen wir auch nochmal eine dieser Szenen mit Lorenzo, die dann später im Studio nachgedreht worden sind. Jetzt kommen relativ lange Szenen, die die Gründe der Gioberti's erklären, dafür, dass sie ins Tuscany Valley umziehen. Und das verschafft mir jetzt ein bisschen Gelegenheit, um ein bisschen über die Schauspieler zu sprechen. Robert Foxworth, also die Umbesetzung aus The Vintage Years, die war wohl wirklich erforderlich. Clu Gulager war ein wirklich guter Schauspieler. Aber abgesehen davon, dass er zu alt war, hat er Chase in einer Weise gespielt, in der zu wenige Mängel und zu wenige Ecken und Kanten sichtbar waren. Foxworth hat dagegen diese unglaubliche Selbstgerechtigkeit und diese überhebliche Art eingeführt und ja, das konnte manchmal auch ganz schön nervend sein, aber es wurde Teil von Chase, dieses Überhebliche und Selbstgerechte. Und es ist ganz interessant, dass Chase diese vielen negativen Eigenschaften hatte und diese Unbeherrschtheit das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Zuschauer sich auch oft leichter auf Angies Seite schlagen konnten, obwohl ja sie diejenige war, die so vordergründig als die Böse erschien und deren Motive und deren weichere Seite wir dann erst im Laufe der Serie näher kennenlernen konnten. Also aus der Perspektive heraus muss man sagen, dass Foxworth eine gute Wahl war. Susan Sullivan hatte eine ganz beeindruckende Karriere schon vor Falcon Crest. Richman, Poor Man, also Reich und Arm, Book 2. Sie war Julie Farr in Having Babies. Und nach Falcon Crest war sie dann bei Dharma and Greg und bei Castle. Und sie war natürlich auch im Kino zu sehen, zum Beispiel in My Best Friend's Wedding, die Hochzeit meines besten Freundes. Sie hat eine ganz unglaubliche Karriere gemacht und ist unglaublich talentiert und wunderschön und hat eine ganz großartige Art von Humor und ist wahnsinnig intelligent. Ich mag Susan wirklich sehr. Sie ist eine sehr liebe Freundin. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 15 Jahren und sie ist sehr, sehr warmherzig, ein wirkliches Schätzchen. Und ganz egal, ob das jetzt Sascha, also mein Geschäftspartner im Vorstand unserer Organisation war oder meine Frau, Susan hat all die Leute, die ich ihr vorgestellt habe, immer sehr warmherzig aufgenommen. Ganz so, als ob wir alle Teil einer Familie wären. Das ist wirklich eine ganz, ganz klasse Frau, wirklich sehr liebenswert. Also ich denke, wir haben noch ein paar Minuten, um noch generell über die Entwicklung der Serie zu sprechen. Wenn eine Staffel einer Serie von einem Sender bestellt wird, dann ist der übliche Standard, zumindest in den USA und zumindest damals, eine Minimumgarantie abzugeben für 13 Folgen. Das heißt, der Sender bestellt auf alle Fälle 13. Also in diesem Fall war das The Vintage Years plus die Episoden 1 bis 12. Der Sender, also hier CBS, hat dann normalerweise auch die Möglichkeit, noch von einem Optionsrecht für zusätzliche Episoden Gebrauch zu machen, und zwar bis zu einer branchenüblichen Anzahl von 22. Und wenn es sich um eine besonders erfolgreiche Staffel handelt, dann kann es auch mal sein, dass der Sender noch weitere Episoden nachordert. Das ist ja manchmal der Fall, dass dann die Episoden bis auf 28 sich gesteigert haben. Bei einer Premiere im Dezember, so wie das hier bei Falcon Crest mit diesem späten Start war, war es natürlich von vornherein relativ klar, dass die Staffel 1 es nicht bis zu 22 Episoden schaffen würde. Und wie wir alle wissen, ohne dass wir jetzt The Vintage Years zählen, wurden es dann am Ende ja 18 Folgen. Lorimar wollte aber natürlich rein vorsorglich vorbereitet sein für den Fall, dass CBS doch irgendwie noch mehr Folgen gewollt hätte. Deswegen haben sie während die ersten paar Episoden sich schon in Produktion befanden, sich natürlich überlegt, welche Ideen es noch für das erste Jahr geben könnte. Und die Autoren haben da mit einigem rumgespielt und rumexperimentiert. Es gibt mehrere Zusammenfassungen und Ausarbeitungen in ganz unterschiedlichen Stadien der Ausarbeitung. Unser Magazin Die Geheimnisse um Falcon Crest behandelt ja ganz viele davon, darunter auch ganze Episoden, die entworfen worden sind, wie Episoden mit den Titeln Promises, Another Drop to Share, The Siege, Divide and Conquer und A Question of Years, wo es um eine Beziehung zwischen Cole und einer Studienfreundin von Maggie geht, die also einen großen Altersabstand thematisiert. Weitere Folgen sind The Sorrow and the Passion, Shadows, The Apprentice und The Hireling. Hier sind wir wieder bei Stag's Leap Winery. Da muss man übrigens aufpassen, nicht Stag's Leap Wine Cellars, sondern Stag's Leap Winery außerhalb von Napa. Und Stag's wird so geschrieben, dass der Apostroph sich nach dem S befindet, also nach der Pluralform. Ich glaube, dass viele von Ihnen diese Geschichte über die zwei Weingüter im Napa Valley ja kennen, die sich letzten Endes um den gleichen Namen gezankt haben und dass ein Richter dann einen Vorschlag zu einer Vergleichslösung unterbreitet hat, die darin bestand, dass die Position des Apostrophen in dem Wort Stags, also Hirschen, Hirsch oder Hirschen, verändert wird. Und das fühlt sich fast so an, als hätte ja das Leben die Kunst imitiert, weil im Prinzip ist das ja so eine Auseinandersetzung, wie man sie in Falcon Crest erwarten würde. Jane Wyman hier wieder, ganz, ganz großartige Schauspielerin und sie hat immer sowas genüsslich Zynisches an sich in ganz vielen Szenen. Das ist wirklich wunderbar. Ja, und hier kommen jetzt die Gioberti's vor dem viktorianischen Herrenhaus an. Das ist übrigens eine der ganz wenigen Szenen, in denen man so einen Einblick in das wahre Innere des Hauses sehen kann. Wir sehen hier im Hintergrund das Fenster. Das ist in Angies Arbeitszimmer oder in Wirklichkeit ist das die Bibliothek des Hauses, das Bleiglasfenster. Als Falcon Crest gedreht wurde, gehörte dieses Anwesen Michael und Susan Robbins und Michael hatte das in einem furchtbar heruntergekommenen Zustand gekauft und all diese Bleiglasfenster von Hand selber rekonstruiert. Und er hat im Übrigen auch das Kellereigebäude 1978 erst erbaut. Also viele dieser historischen Details finden Sie auch in Band 1 unseres Falcon Crest Reiseführers. Apollo hier, also Lances Haustier, ist dieser wunderbare Falke. Dieses herrliche Tier sehen wir hier in seiner ersten Szene und Lorenzo hat ihn ja immer mit dem Handschuh angefasst, aber Jane Wyman ist da völlig schmerzfrei. Sie fasst das Tier an. Ich habe mich immer gefragt, warum sie gar keine Angst hat, weil die Krallen können ja doch ganz schön gefährlich sein. Ja, und hier diese Einstellung schaffte es ja dann ans Ende des Vorspanns. Michael Feilerman, den Namen haben wir gerade noch gelesen, das muss ich noch sagen, der leitende Produzent, der kaum bei der Serie gearbeitet hat, ist nach Folge 12 ausgestiegen, aber hatte in seinem Vertrag eine Klausel, die ihm garantiert hat, dass er wie ein leitender Produzent auch weiter für jede Folge bezahlt wird, auch wenn er nicht dabei war. Und Lori Marr hat ihn dann zurückbeordert für Staffel 8, weil sie der Auffassung waren, sie zahlen ihm ja im Prinzip Geld für nichts. Aber er war sehr geschickt und hat nachverhandelt und hat sich dann auch noch 10.000 mehr ausbedungen für die Folgen, in denen er dann tatsächlich gearbeitet hat. Aber die Qualität von Staffel 8 ist eine andere Story. Ja, und das ist der Abspann. Also ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Premiere der Serie mit mir zusammen angeschaut haben und ich hoffe, dass Ihnen das gefallen hat. Es wäre nett, wenn Sie mich einfach wissen lassen, was Sie drüber denken und ob Ihnen dieser Audiokommentar gefallen hat. Sie können uns schreiben per E-Mail unter production.office@falconcrest.org und natürlich auch Fragen stellen, die Sie vielleicht haben. Wenn Sie Teil der Besetzung oder der Crew waren und Kontakt aufnehmen wollen mit Ihren alten Freunden, dann können Sie uns natürlich auch eine Nachricht an diese Adresse schicken. Wir helfen Ihnen ganz gerne, mit Ihren alten Freunden von der Besetzung und von der Crew wieder in Kontakt zu kommen. Wir haben ja ein komplettes Netzwerk dafür. Ja, ich danke nochmals, ich bin Thomas J. Pucher, der Vorstand von falconcrest.org und freue mich, dass Sie Interesse daran hatten, heute zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.